Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 17. Wie Pandemien besiegt werden. Interview von Stefan Maus aus Stern Nummer 19 vom 6.05.2021. Gelesen von Ryo Takeda. Jede Seuche verliert irgendwann ihren Schrecken. Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau über die Lehren aus Pest und Cholera und das Ende von Corona. Stefan Maus. Die Niederlande, Österreich oder Italien liebäugeln trotz hoher Inzidenzen mit Lockerungen. Was sagt die Geschichte? Ist eine Epidemie schlicht beendet, wenn die Menschen die Nase voll von ihr haben? Heiner Fangerau. Ganz so einfach ist es nicht. Man beobachtet in der Geschichte drei Arten, eine Pandemie zu beenden. Erstens das formale Ende. Ein Fürst oder eine übergeordnete Stelle sagt, ab heute ist die Epidemie vorbei und wir kehren zurück zur Normalität. Das sind politische Entscheidungen. Zweitens das statistische Ende. Statistisches Denken gibt es seit dem späten 17. Jahrhundert. Todesfälle werden gezählt, fließen in Kurven ein, die berühmten Inzidenzzahlen. Beim statistischen Ende gehen diese Fälle nachhaltig zurück. Das muss allerdings nicht bis auf Null sein. Drittens, das kulturelle Ende. Hier nehmen die Menschen von sich aus ihr früheres normales Leben wieder auf. Wie sieht das kulturelle Ende in der Geschichte aus? Die Reichen kehren zum Beispiel in die Stadt zurück, die sie während einer Cholera-Epidemie verlassen hatten, um Zuflucht auf dem sicheren Land zu suchen. Welches Ende dominierte in der Geschichte, formales, statistisches oder kulturelles? Es gibt sie niemals in Reinform. Sie spielen immer ineinander. Wobei es sehr große kulturelle und regionale Unterschiede gibt. Die Interessen, die einen Fürsten dazu drängen, eine Epidemie zu beenden, können in einer Region stärker als in einer anderen sein. Oder Aufmerksamkeitshorizonte verschieben sich und in einer bestimmten Region arrangiert man sich mit einer gewissen Zahl von Todesfällen. Wie viele Tote sind akzeptabel? Es gibt keine harten Kriterien. Wir haben 200.000 Krebstote im Jahr. Jeder einzelne Fall ist schlimm. Trotzdem hat es für uns keinen Nachrichtenwert mehr. Auf der Welt gibt es jedes Jahr Hunderttausende von Malariatoten. Aber in Nord- und Mitteleuropa interessiert das niemanden. Es geht immer darum, haben wir uns an eine Bedrohung gewöhnt? Wie sehr ist es ein Problem für uns vor Ort? Wenn die Zahl der Unfalltoten in Deutschland dramatisch anstiege, würde sich die Aufmerksamkeit ähnlich wie bei einer Pandemie darauf richten. Letztlich wird das Ende einer Epidemie ausgehandelt zwischen Medizin, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Wie verlief dieser Prozess im Laufe der Geschichte? Nehmen wir die Cholera. Diese große Seuche des 19. Jahrhunderts ist durch die erste Phase der Globalisierung verbreitet worden. Dampfschiffe kamen auf, der internationale Verkehr beschleunigte sich. Man wusste, dass die Cholera irgendetwas mit dem Wasser zu tun hatte. Man wusste aber nicht genau was. Nun erzählen uns viele Historiker die Geschichte von Jon Snow, der herausgefunden hatte, dass es das Wasser einer bestimmten Pumpe war, das die Krankheit brachte. Nachdem man diese Pumpe geschlossen hatte, soll die Pandemie vorbei gewesen sein. So einfach ist es aber nicht. In London gab es auch danach noch die Cholera. Aber Eindämmungsmaßnahmen begannen zu wirken, die Fallzahlen gingen langsam zurück. Und ab einem gewissen Punkt, sagen die Verantwortlichen, Maßnahmen, die Handel und Verkehr von Waren und Menschen einschränken, sind jetzt nicht mehr länger hinnehmbar. Also erklären wir die Pandemie für beendet, selbst wenn es noch Cholera-Tote gibt. Und dann gibt es auch noch Fälle in der Geschichte, wo die Bevölkerung sich einfach ihre Normalität zurückerobert, auch auf die Gefahr hin zu erkranken. Ihre alte Normalität ist ihnen das Risiko wert. Die Epidemie wird eigenmächtig beendet, obwohl es der Vernunft widerspricht. Das zeigt ein Beispiel aus Dänemark zur Zeit der Pest. Der dänische König hatte gefordert, alle Betten aus den Häusern zu verbrennen, in denen es Pest gegeben hatte. Aber die Bevölkerung sagte, warum sollen wir Sachen verbrennen, die noch gut sind? Das machen wir nicht. Wir wünschen uns, dass alles plötzlich wieder normal wird. Gab es diesen klar definierten Übergang von Epidemie zu Normalität überhaupt jemals wirklich? Diesen glatten Übergang gibt es nicht. Es ist nie so, dass die Fallzahlen sinken und die Epidemie plötzlich vorbei ist, weil die drei unterschiedlichen Formen eines Pandemieendes immer ineinander spielen. Das Ende einer Epidemie ist schwammig. Natürlich kann man ein formales Epidemieende erklären. In Süddeutschland gibt es etliche sogenannte Pestsäulen, die an die überwundene Pest erinnern. Auch ein Gedenktag für die Corona-Toten kann beispielsweise ein Signal sein, dass die Pandemie formal für beendet erklärt werden soll. Aber schon das statistische Ende entspricht niemals dem formalen. Denn es gibt immer noch Kranke und Tote. Vor allem, wenn wir eine Pandemie global betrachten. Während wir Polio in Deutschland nahezu ausgerottet haben, gibt es in Afghanistan immer noch Fälle. Eine Pandemie ist also beendet, wenn sie woanders ist. Das muss man in der Schärfe so sagen. Sobald sie unter unsere Wahrnehmungsschwelle sinkt, ist sie für uns beendet. Man darf aber nicht vergessen, dass eine ferne Epidemie sehr schnell wieder zu einem Problem für uns werden kann. Das sieht man an regelmäßigen Berichten über steigende Tuberkulosefälle in Deutschland. Oft wird dann eine Geschichte darum gesponnen, dass es mit der Migration zu tun habe. Dann wird wieder ein Menetekel aufgebaut. Im Hintergrund läuft die Pandemiegefahr immer weiter. Das Ende einer Pandemie ist also relativ. Sie ist vorbei, wenn wir es beschließen. Ja, aber selbst wenn wir das kulturelle Ende einer Pandemie dadurch beschließen, dass wir zurück zum normalen Leben kehren, bedeutet das nicht das Ende der Pandemie. Denn die Menschen, die gestorben sind, bleiben tot. Und die Erinnerung an sie und ihren Tod bleibt. So wird die Pandemie eine Erzählung. Und mit dieser Erzählung fließt sie in unser kulturelles Gedächtnis und auch in unseren Umgang mit Gesundheit ein. Eine Pandemie wirkt immer nachhaltig. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass die Pest über 500 Jahre hinweg immer wieder in Wellen über die Menschen in Europa hereinbrach. Sie ist für immer in unser kollektives Gedächtnis eingegangen, mit dem Bild von dem Skelett mit der Sense, das durch die Städte fegt und die Menschen dahinrafft. Selbst in Computerspielen finden sich Bilderwelten, die aus alten Pestdarstellungen kommen. Eine echte Pandemie wird man nie wirklich los. Woher kommt die illusorische Vorstellung vom klar definierten Ende? Schaut man sich historische Berichte von Pandemien an, findet man immer Muster, die versuchen, Sinn zu geben. Ein Mittel besteht darin, die Erzählung auf einen Höhepunkt zusteuern zu lassen, der dann überwunden wird, um schließlich zu einem guten Ende zu gelangen. Oft wird es für die Zeit der Moderne so dargestellt, dass die moderne Medizin zum glücklichen Ende geführt haben soll. Man will vermitteln, dass der Mensch durch seine Denkarbeit die Pandemie unter Kontrolle bekommen hat. Beispiele wären Forschungen zu Medikamenten und Impfungen, die dann eine Pandemie zum Ende gebracht haben. Also überschätzen wir in unseren Erzählungen von Pandemien unsere Macht über die Natur und verdrängen, dass Seuchen sich selten wirklich besiegen lassen, sondern meist zyklisch auftreten wie Pest, Influenza oder Cholera. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive und mit welcher Intention eine Pandemiegeschichte erzählt wird. Welche Geschichte von Pandemien erzählen Sie gern? Dass man der Cholera eben nicht Herr geworden ist, indem man das Bakterium gefunden und Medikamente dagegen entwickelt hat, sondern indem man die Lebensbedingungen der Menschen durch Kanalisation, Hygiene und angemessenere Wohn- und Arbeitsbedingungen verbessert hat. Leicht selbstironisch muss ich festhalten, dass ich mir natürlich sicher bin, dass diese von mir wiedergegebene Geschichte stimmt. Glaube ich gern. Nun, das Wichtigste. Meine Perspektive ist nicht exklusiv. So wie das Ende einer Pandemie niemals nur exklusiv statistisch, formell oder kulturell ist, so darf auch der Blickwinkel auf die Gründe für das Ende einer Pandemie niemals exklusiv sein. Das Virus oder der Immunstatus des Menschen können sich ändern. Auf lange Sicht kann auch der Klimawandel dazu beitragen, dass sich ein Pandemiegeschehen verändert. Oder bessere Kanalisation, leistungsfähigere Warnsysteme. Eine gute Geschichtsschreibung muss all diese Perspektiven zusammenbringen. Gibt es Fälle in der Geschichte, wo eine Gesellschaft das Ende einer Pandemie beschlossen hat, weil ihr die Kosten, sozial, finanziell oder politisch, für eine Bekämpfung zu hoch erschienen? Unzählige. Die große Pest flammte über 500 Jahre immer wieder hier und dort auf. Aber einzelne Städte haben auch wieder ihre Quarantäne, die Schließungen der Stadtmauern oder die Einschränkungen von Waren- und Personenverkehr aufgehoben, wenn die Folgen untragbar wurden. In allen freien Reichsstädten Deutschlands findet man solche Momente. Die Pocken sind die einzige Epidemie der Geschichte, die endete, weil man den Erreger auslöschte. Zeigt dieses Beispiel nicht, dass mit einem Impfstoff jede Epidemie auslöschbar ist, wenn man nur will? Das ist leider nicht so einfach. Das Pockenvirus erfüllt schlicht einige Kriterien, die es erlaubt haben, es auszurotten. Andere Viren erfüllen diese Kriterien nicht. Zum Beispiel muss ein Erreger stabil sein, damit man dauerhaft eine wirksame Impfung entwickeln kann. Sobald ein Virus die Möglichkeit hat zu mutieren, ist es ungleich schwieriger, es durch Impfungen auszurotten. Aber Stabilität ist nicht das einzige Kriterium. Auch Ausbreitungswege, Zwischenwirte, gesellschaftliche Einsicht oder geschichtliche Erfahrungen müssen berücksichtigt werden. All das spielt in das Ende eines Virus und einer Pandemie mit hinein. Ab einem gewissen Punkt ist es für Menschen auch einfach, der höhere Preis, den freien Verkehr von Waren und Menschen einzuschränken, als das Risiko der Erkrankung einzugehen. Ich versuch's nochmal mit dem Moralisieren. Spanische Grippe, asiatische Grippe und Hongkong-Grippe sind alles Mutationen des Influenza-Virus. Seit 1942 gibt es einen Impfstoff. Richten wir uns zu leichtfertig in Epidemien ein? Das Influenza-Virus ist kaum auszurotten, weil es andauernd mutiert. Auch HIV ist so ein Beispiel eines schwer loszuwerdenden Erregers. Wir haben bis heute keine Impfung. Aber es gibt Medikamente, die das Virus in Schach halten. Und wir alle gehen davon aus, dass die HIV-Pandemie vorbei sei, weil es Mittel dagegen gibt, weil es nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist und weil das Skandalierungspotenzial durch die Veränderung der Sexualmoral dramatisch gesunken ist. Trotzdem starben 2019 über 600.000 Menschen an HIV. Der Tod wird erst bedrohlich, wenn er vor der Tür steht. Wir in Mittel- und Nordeuropa haben uns mit dem Gedanken eingerichtet, dass Tote in der südlichen Hemisphäre schlimm sind, aber uns eben nicht direkt betreffen. Wenn aber die WHO warnt, dass Ebola nach Europa kommt, dann wechselt Ebola, was immer schon auf der Bühne steht, in der Wahrnehmung den Charakter. Und wir schließen wieder Flughäfen und schränken den Verkehr ein. So war es anfangs auch bei Corona. Man hielt das für ein asiatisches Phänomen. So ist der Mensch. Solange ein Virus woanders wütet, kümmert es uns nicht. Manchmal sieht der Mensch allerdings auch gar nicht die Notwendigkeit, eine Epidemie zu beenden, weil er sie nicht als außergewöhnliche Bedrohung ansieht. Hier denkt man natürlich sofort an weit entfernte Länder. Im 19. Jahrhundert haben Europäer den afrikanischen Kontinent kolonialisiert. Hier gab es Krankheiten, die für die Bevölkerung eigentlich zum Alltag gehörten, die sie für sich nicht als medizinisches Problem definierten. Die Kolonialherren brachten dann Ärzte ins Land, die zu diesen Erkrankungen forschen und sie bekämpfen wollten. Wahrscheinlich nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, nein. Malaria zum Beispiel wollte man unter anderem ausrotten, weil sie auch die Kolonialtruppen schwächte und weil man hoffte, die Arbeitskraft in den Kolonien zu steigern. Aber die Menschen machen einfach nicht mit. Das kann viele Gründe haben, die von einer biologischen bis zur kulturellen Immunisierung oder Gewöhnung reichen können. Menschen gehen unterschiedlich mit Krankheiten um und ordnen sie unterschiedlich für sich ein. Aber um solche Unterschiede zu finden, muss man gar nicht andere Kulturen und Teile der Welt ansehen. Ich bin hier in der Uni Düsseldorf. Hier gab es kurz nach 1900 eine Säuglingsfürsorgekampagne. Da gingen auch Krankenschwestern zu den Menschen nach Hause, um aufzuklären, wie man Säuglinge richtig versorgt und dass sie gestillt werden müssen, um die Säuglingssterblichkeit zu verringern. Da finden sich dann Akten, in denen die Schwestern berichten, dass besuchte Menschen ihnen die Tür vor der Nase zuschlugen und sinngemäß sagten, ich habe 12 Kinder bekommen, von denen sind nur 7 gestorben, bei uns ist alles in Ordnung. Sind wir zu sensibel geworden? Nein. Aber wir haben einen westeuropäischen Blick auf Krankheit und Tod. Wir wollen die Natur unter Kontrolle bringen. Jeder Kontrollverlust wird als Beleidigung und Bedrohung empfunden. Einen solchen Blick teilen nicht alle Kulturen. Lernen Menschen aus Pandemien oder machen sie weiter wie zuvor? Die Cholera hat einen Modernisierungsschub ausgelöst. Man führte Kanalisation ein, verbesserte die Wohnbedingungen, führte Erholungs- und Sportanlagen ein. Wie könnten solche Modernisierungen nach Corona aussehen? Neben einer besseren Umsetzung von Pandemieplänen und einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur werden wir vielleicht Erfahrungen aus der Pandemie zur Modernisierung unserer Gesellschaft nutzen. Wir werden vielleicht genauer überlegen, ob ein Flug für eine einstündige Konferenz wirklich notwendig ist. Ein digitaler Modernisierungsschub wäre wünschenswert, ebenso eine Steigerung von Familienfreundlichkeit in der Arbeitswelt. Wie wird Corona vermutlich enden? Ich würde davon ausgehen, dass die Fallzahlen mittelfristig sinken. Dass die Politik ab einem gewissen Punkt entscheidet, die Nachverfolgung der Fälle sei in dem Maße gegeben, dass auf kontaktbegrenzende Anordnungen verzichtet werden kann. Kurz danach wird die Pandemie für beendet erklärt. Zuständig wäre die WHO. Und in Deutschland? Hier würde ich von einem schleichenden Prozess ausgehen. Das Leben normalisiert sich langsam. Verordnungen werden nicht verlängert, und man wird sich unausgesprochen darauf einigen, dass man eine bestimmte Anzahl von Toten nicht mehr als Übersterblichkeit begreift. Welchen Trost hält die Geschichte für uns Seuchengeplagte bereit? Dass Menschen ungeheuer soziale Wesen sind. Diese Sozialität trägt natürlich dazu bei, dass sich ein Virus überhaupt erst ausbreiten kann. Aber wir werden eben auch unsere sozialen Beziehungen wieder aufgreifen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt scheint. Unsere Art zu leben wird es wieder und weiter geben. Die großen Pestzüge zeigen, dass wir es als Gesellschaft schaffen werden, uns mit dem Virus in einer gewissen Form von Gleichgewicht zu arrangieren, sodass wir die Illusion haben, wir hätten es unter Kontrolle. Es müssen viele Bausteine zusammenpassen, damit wir Corona beherrschen können. Auf diese Stichworte sollten Sie achten. Wir haben es geschafft, wenn sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Stichwort Herdenimmunität. Es wird wohl nie gelingen, alle Menschen gegen das Coronavirus zu immunisieren. Dennoch ist der Schutz durch die Gemeinschaft möglich. Die viel diskutierte Herdenimmunität schneidet dem Erreger den Weg zum nächsten Opfer ab. Doch wann ist dieses Ziel endlich erreicht? Und wie viele Geimpfte braucht es dafür? Das hängt zum einen vom Virus selbst ab. Beim SARS-CoV-2 schätzten Experten zu Beginn der Pandemie, es müssten etwa 2 von 3 Menschen immun sein, um den ersehnten Gemeinschaftsschutz zu erreichen. 60-70% also. Inzwischen wissen wir aber, dass die britische Mutante B.1.1.7 wohl mindestens 50% ansteckender ist als das ursprüngliche Virus. Entsprechend höher muss die Impfquote sein. Der US-Virologe Anthony Fauci rechnet inzwischen mit eher 90% als 60%. Laut einer RKI-Befragung von Mitte März bis Mitte April wollen sich in Deutschland aber nur 73% auf jeden Fall impfen lassen. Das wäre nicht genug. Hinzu kommt ein Dilemma, das sich derzeit in Israel beobachten lässt. Dort stagniert die Impfquote bei etwa 60%. Vor allem jüngere Menschen sehen die Notwendigkeit der Schutzmaßnahme nicht mehr ein, sobald die Fallzahl niedrig und die Freiheiten groß sind. Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, rät deswegen, die Impfungen so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten, etwa am Arbeitsplatz, in den Unis, später auch an Schulen. So können große Gruppen mit vielen Kontakten erreicht werden und der Aufwand, an eine Impfung zu kommen, wird reduziert, sagt sie. Aufklärungskampagnen wie Deutschland krempelt die Ärmel hoch werden daher allein nicht ausreichen. Manche Experten halten eine Herdenimmunität für unwahrscheinlich, denn nicht nur skeptische oder nachlässige Erwachsene fehlen am Ende bei der Impfquote, sondern auch Kinder und Jugendliche. Vergangene Woche kündigte BioNTech zwar an, bereits ab Juni ein Vakzin für 12- bis 15-Jährige zur Verfügung stellen zu können, doch die noch Jüngeren werden wohl nicht vor 2022 geimpft werden können. Immerhin werden insgesamt so viele immun sein, dass die Infektionen auch ohne komplette Herdenimmunität auf ein erträgliches Maß zurückgehen könnten. Auch dann allerdings müssen wir die Entwicklung des Virus im Blick behalten. Wir haben es geschafft, wenn Impfstoffe im Überfluss hergestellt werden. Stichwort Impfstoffproduktion. Ursula von der Leyen hat groß eingekauft. Vom Hersteller BioNTech sicherte sich die EU-Kommissionschefin 1,8 Milliarden Dosen, die im Verlauf des Jahres 2023 geliefert werden sollen. Der Mangel an Impfstoff, der für viel Verdruss sorgte, wird also ein Ende haben. Und es gibt weitere gute Nachrichten. Die Impfstoffproduktion wächst. 7 Monate dauerte es, bis BioNTech in seinem neuen Werk in Marburg die gekauften Anlagen so umgerüstet hatte, um die ersten Impfdosen auszuliefern. Bis zu 1 Milliarde Stück sollen dort in diesem Jahr gefertigt werden, vielleicht sogar noch mehr, lassen BioNTech-Manager durchblicken. Christoph Krupp, Leiter der Impfstoff-Taskforce der Bundesregierung, plant längst für die Zukunft, denn eine einzige Impfkampagne ringt das Virus womöglich nicht nieder. Rein rechnerisch bräuchten wir ungefähr 3 solcher Werke zusätzlich in Europa, sagt er. Nur so entstehen Reserven, um alle Europäer einmal im Quartal zu impfen, macht 2 Milliarden Dosen im Jahr. Um das zu erreichen, kooperieren Firmen statt zu konkurrieren. Merck produziert für Johnson & Johnson, Sanofi für BioNTech und AstraZeneca will weltweit mit 25 Firmen zusammenarbeiten. Ein globaler Angriff gegen Corona. Doch nicht nur die Firmen sind wichtig, auch der Staat. Länder wie die USA förderten die Hersteller nicht nur mit Geld, sie räumten auch Hürden weg. Fehlen einem Zulieferer die nötigen Maschinen, fliegen Soldaten sie ein. Auch deshalb liegen die USA beim Impfen vorn, Europa holt aber auf. Die EU schafft eine neue Helferbehörde namens HERA, vorhandene Fabriken werden umgerüstet, IDT Biologica in Dessau füllt statt eines Präparats gegen das Dengue-Fieber nun Impfstoffe für AstraZeneca, Johnson & Johnson und vielleicht das russische Präparat Sputnik V ab. Christoph Krupp grübelt derweil über Zuschüsse für Zulieferer, damit es nicht an Filtern oder Fläschchen fehlt. Mit knapp 1,5 Milliarden Dollar fördert Deutschland die Impfstoffe, nur die USA geben mit 2,2 Milliarden Dollar laut Zentrum für globale Gesundheit mehr aus. Doch die Produktion in Europa und den USA reicht nicht, auch der Rest der Welt braucht Hilfe. Mindestens 11 Milliarden Dosen werden benötigt, um die gesamte Menschheit zu impfen. Bislang haben sich eher reiche Länder Mittel gesichert. Ein Fünftel der Weltbevölkerung hat den Zuschlag für 6 Milliarden Dosen, 4 Fünftel für 2,6 Milliarden. Südafrika und Indien wollen die Patente aufheben, doch dagegen wehren sich die Industrieländer. Sie fürchten langwierige Rechtsstreitigkeiten, Fehlanreize für die Firmen und setzen auf Kooperationen. Eines ist klar, SARS-CoV-2 ist erst eingedämmt, wenn die Seuche weltweit eingedämmt sein wird. Andernfalls reißt sie wieder in die Industrieländer ein. Das Virus aus Wuhan hat es ja auch geschafft. Wir haben es geschafft, wenn wir die Tricks des Erregers und seiner Mutanten verstehen. Stichwort Virusvarianten. Die Interessen könnten gegensätzlicher nicht sein. Wir möchten SARS-CoV-2 möglichst vollständig loswerden, um unser altes Leben zurückzubekommen. Das Virus aber nutzt den reichhaltigen Werkzeugkasten der Evolution, um für immer unter uns zu bleiben. So wandelt es sich, zwar blind und willenlos, aber immerfort. Selbst in jedem Infizierten findet sich nicht nur eine Variante. Und ob in einem Menschen oder in einem ganzen Land, die allermeisten Mutationen, also die zufälligen Schreibfehler beim Kopieren des Erbguts, tun dem Virus nicht gut. Ab und zu aber ist unter all den Fehlversuchen eine Variante, die sich in ihrer Umgebung gut behaupten kann. Und je heftiger das Infektionsgeschehen, umso mehr Kopien werden erzeugt und umso höher ist für das Virus die Wahrscheinlichkeit, dabei eine neue hilfreiche Eigenschaft zu gewinnen. Ein gegenüber anderen Erregern enormer Vorteil ist dabei die Chance, sich auch dann schon zu verbreiten, wenn ein Infizierter noch gar nicht merkt, dass es ihn erwischt hat. Gegenwehr setzt also erst ein, wenn es schon zu spät ist. Dem Virus zuvorzukommen, ist darum ein bedeutender Faktor bei der Pandemiebekämpfung. Deshalb werden wir weiter verlässliche Überwachungssysteme brauchen. Dank moderner Genomik ist es heute möglich, die etwa 30.000 molekularen Bausteine von SARS-CoV-2 in großem Stil auszulesen und Veränderungen zu orten. In Deutschland wurde solches Sequenzieren deutlich verstärkt. So wissen etwa die Epidemiologen des Robert-Koch-Instituts inzwischen recht genau, wo hierzulande bestimmte Varianten auftreten und wie schnell sie sich verbreiten. Noch beherrscht bei uns die englische Mutante B.1.1.7 das Infektionsgeschehen, und weil die deutlich ansteckender ist als die zuvor dominante Variante, führte das wie in vielen anderen Ländern auch zur dritten Welle, deren Eindämmung deutlich schwieriger ist als das anschwellende Infektionsgeschehen im vergangenen Jahr. Mit weiteren Mutanten könnten wir es sogar zu tun bekommen, wenn viele geimpft sind. Wird das Virus also weiter mit uns Hase und Igel spielen, immer einen Schritt voraus? Zumindest müssen wir wachsam bleiben. Irgendwann allerdings, so machen Virologen vorsichtig Mut, sind die evolutionären Tricks des Virus wahrscheinlich ausgereizt. Wir haben es geschafft, wenn Ärztinnen und Ärzte die Krankheit gut in den Griff bekommen. Stichwort Patientenversorgung. Sie sind die letzten Bollwerke im Kampf gegen das Virus. Die Intensivstationen. Die Zahlen, die deren Zustand zeigen, werden wie Wasserstandsmeldungen beäugt, freie Betten, Sterberaten, unbesetzte Stellen von Fachpflegekräften. Die Intensivstationen sind Gradmesser der Katastrophe. Aus Sicht von Ärzten und Pflegepersonal dort ist die Pandemie beendet. Wenn Covid-19 eine Erkrankung ist, die immer mal vorkommt und die man kompetent behandeln kann, sagt Professor Norbert Rolf, ärztlicher Direktor des Marienkrankenhauses in Hamburg. So wie etwa in den vergangenen Jahren eine schwere Lungenentzündung bei der Influenza, der echten Grippe. Ein weiteres Kriterium: Stationen, die ausschließlich der Covid-19-Versorgung dienen, müssen nicht mehr bereitgehalten werden. Dank rechtzeitiger Planung wurden Schreckensszenarien wie die Priorisierung lebensrettender Therapien auf deutschen Intensivstationen bislang verhindert. In der ersten, zweiten und bislang auch in der dritten Welle mussten wir bei Covid-19-Patienten nicht triagieren, sagt Professor Thorsten Brenner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Essen. Im vergangenen Jahr fanden die Expertinnen und Experten zudem heraus, welche Medikamente tatsächlich Leid lindern. Etwa Dexamethason, ein Cortison, das den Krankheitsverlauf bessern kann, und Gerinnungshemmer, die die Entstehung von Thrombosen bremsen. Weitere Arzneien werden erforscht, die Corona heilen könnten. Da gibt es mehr als 200 Wirkstoffe, die sich gegenwärtig in verschiedenen Stadien der Medikamententestung befinden, sagt Brenner. Ich bin sehr gespannt, was Studien ergeben. Das wird man aber erst in fernerer Zukunft sehen können. Den Medizinern gelingt es, mehr Leben zu retten. Die Sterberate von Covid-19-Erkrankten ist nach der ersten Welle gesunken, ergab eine Datenauswertung von 1.318 Patienten am Uniklinikum Erlangen. Zu Beginn der Pandemie verstarben rund 20,7% der Erkrankten, die in 14 deutschen Kliniken behandelt wurden, zwischen Mai und September nur noch 12,7%. Während Anfang 2020 rund 40% der beatmeten Patienten starben, waren es von Mai bis September nur noch knapp 34%. Zu Ende ist die Pandemie aus meiner Sicht erst dann, sagt Thorsten Brenner, wenn wir es schaffen, schneller zu impfen, als sich aggressive Mutanten entwickeln können und wenn wir das Zahlniveau vom letzten Sommer erreichen. Professor Christian Karagianidis von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sagt, für uns auf Intensiv verliert die Pandemie vorerst dann den Schrecken, wenn die Generation über 50 geimpft ist. Und wie wird die Situation für die mehr als 44.000 Hausärzte sein, die ambulante Corona-Fälle betreuen und seit einigen Wochen beim Impfen unterstützen? Ulrich Weigelt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, geht davon aus, dass das Virus weiterhin zirkulieren wird und die Impfung ähnlich wie bei der Grippe jedes Jahr angepasst werden muss. Professor Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, sagt: Solange es das Virus gibt, wird es in der hausärztlichen Praxis relevant bleiben. Es ist davon auszugehen, dass uns das immer wieder beschäftigt, auch wenn das akute Pandemiegefühl bei erfolgreichem Fortschreiten der Impfkampagne vorbei sein wird. Wir haben es geschafft, wenn Kinder wieder unbeschwert zur Schule gehen dürfen. Stichwort Generationenschutz. Zu Beginn der Pandemie schien es so, als seien Kinder kaum betroffen von diesem Virus. Die ersten Beobachtungen aus China legten nahe, dass sie nur äußerst selten erkrankten und bei den Ansteckungen keine große Rolle spielten. Inzwischen wissen wir es besser: Kinder sind empfänglich für das Virus, sie können es weitergeben, daran erkranken und sogar an Covid-19 sterben. Die wichtigste Folgerung aus dieser Beobachtung: Auch Menschen unter 18 Jahren benötigen dringend einen Impfschutz, vor allem weil das Distanzhalten für die ganz Kleinen fast unmöglich ist. Derzeit laufen bereits mehrere Zulassungsstudien mit dem Ziel, die für Erwachsene zugelassenen Impfstoffe auch Kleinkindern und Teenagern zugänglich zu machen. Dabei geht es längst nicht nur um körperlichen Schutz. Wir wissen inzwischen, dass Stress zu den gravierendsten Corona-Folgeschäden gehört, bei den Jungen sogar stärker als bei den Älteren. Hinzu kommen vertane Bildungschancen. Aus Sicht von Kindern, Jugendlichen und Eltern verliert die Seuche also erst ihren Schrecken, wenn es gelingt, verzögertes oder gar verpasstes Leben halbwegs wieder wettzumachen. Politik- und Bildungsexperten diskutieren derzeit über ein milliardenschweres Nachhilfeprogramm oder die Verlängerung des Schuljahres bis Weihnachten. Dann wird es hoffentlich auch möglich sein, ähnlichen Katastrophen, die ja nicht ausgeschlossen sind, vorzubeugen. Das fängt bei simpler Hygiene- und Lüftungstechnik an. Dazu gehört eine technische Ausrüstung, die Notfallsdistanz ermöglicht, ohne auszugrenzen. Wir haben es geschafft, wenn Testen zur Routine geworden ist. Stichwort Kontrolle. Müsste das Ende der Pandemie nicht eigentlich durch die Schließung der inzwischen zu Hunderten aufgepoppten Testzentren überall im Land sichtbar werden? Natürlich werden nicht alle bleiben, die Tests vielleicht auch in anderer Weise zur Verfügung stehen, etwa als beinahe selbstverständlicher Service in Apotheken und Drogerien. Eine ganze Weile aber werden sie uns noch begleiten. Denn selbst eine Herdenimmunität bedeutet ja nicht, das Virus sei ganz und gar verschwunden und es könne nicht zu, dann vermutlich eng begrenzten, Ausbrüchen kommen. Die müssen auch nicht nur die Nichtgeimpften betreffen. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die per Spritze erzeugte Immunität gegen SARS-CoV-2 anhält. Es ist einfach zu wenig Zeit ins Land gegangen, um sagen zu können, ob eine Impfung nur Monate, Jahre oder gar für immer schützt. Wir wissen auch nicht, ob das bei allen gleich erfolgreich ist und wann eine Booster-Impfung folgen sollte, die der Abwehr wieder auf die Sprünge hilft. Diese Unsicherheit betrifft auch die Anpassung des Schutzes an neue Mutanten, von denen wir nicht wissen, wie lange sie uns noch auf Trab halten werden. Für all das braucht es Tests. Zudem können Geimpfte sich zwar offenbar nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit anstecken, sie haben dann auch eine erheblich reduzierte Viruslast gegenüber noch nicht immunisierten Menschen. Aber das Risiko einer Verbreitung ist eben nicht null. Folglich ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass sie für andere zur Gefahr werden. Das wird gelegentlich vergessen, wenn die rechtliche Gleichstellung von Geimpften und Getesteten diskutiert wird. Tests werden jedenfalls auch nach der Pandemie und auch für vollständig Geimpfte noch eine Rolle spielen müssen, wenn wir sicher sein wollen. Wir haben es geschafft, wenn die Flughäfen sich füllen und Reisen einfacher möglich sind. Stichwort Mobilität. Zu Hause bleiben war ein wichtiges Motto der Pandemiebekämpfung und die wohl größte Zumutung. Entsprechend ist Normalität dann erreicht, wenn wir uns frei bewegen und auch Grenzen überqueren können. Die schlechte Nachricht, es wird noch dauern, bis das Entspannte durch die Welt gondeln, an das wir uns so gewöhnt haben, wieder möglich sein wird. Sicher sind wir erst, wenn alle auf der Welt geschützt sind und Ausbrüche nur noch lokal begrenzt vorkommen. Die gute Nachricht aber lautet, wir haben längst gelernt, mit entsprechenden Risiken umzugehen. Selbstverständlich informierten wir uns schon vor der Pandemie bei Fernreisen nach Afrika, Südostasien oder Südamerika über mögliche Gefahren. Reiseveranstalter und Mediziner klärten über exotische Erreger auf, notwendige Impfungen etwa gegen Hepatitis A und B, Gelbfieber oder Cholera waren für Touristen zugänglich. Das wird im Fall von Corona kaum anders sein. Eher sogar komfortabler, denn inzwischen haben sich in vielen Ländern Sicherheitskonzepte etabliert, die auch Reisenden nützen. Vor allem elektronische Mittel wie Apps für das Smartphone können helfen, aktuelle Informationen über das Reiseland und auch mögliche Anforderungen für den Grenzübertritt zu beziehen. Smarte Verfahren können umgekehrt aber auch Auskunft über die Reisenden geben, über Testergebnisse etwa und auch über den Impfstatus. Bei einer womöglich mit der Zeit nachlassenden oder durch neue Mutanten reduzierten Corona-Immunität wird das wichtig sein, aber nicht viel einschränkender als ein Impfpass auf Reisen heute. Wir haben es geschafft, wenn wir gelernt haben, mit der Ungewissheit zu leben, Stichwort Risikokompetenz. Eine ungeklärte Zukunft zählt zu den großen Stresstreibern der Menschheit, vor allem wenn die berufliche Existenz oder die Gesundheit bedroht sind. Doch wir haben verschiedenste Kulturtechniken entwickelt, um uns mit unserem ständigen Begleiter Ungewissheit zu arrangieren, ohne in tiefe Depression zu verfallen. Eine davon ist ihre radikale Akzeptanz, verbunden mit einer gewissen Demut. Wir wissen nicht, wann wir sterben, sagt der Risikoforscher Gerd Gigerenzer, und wie meine Forschung zeigt, wollen 90% der Menschen das auch nicht wissen. Genauso wenig, ob ihre Ehe in die Brüche gehen wird. Ungewissheit, so Gigerenzer, setze enorme gesellschaftliche Kräfte frei. Stellen Sie sich vor, wir wüssten auf den Tag genau, wann die Krise aufhört und die nächste beginnt. Und wir wüssten jedes Ereignis mit Sicherheit, das in der Zukunft passieren wird, persönlich, politisch und gesellschaftlich. Dann bräuchten wir keine Emotionen mehr, keine Hoffnung, keinen Mut, keine Angst und keine Zuversicht. Der Psychologe begreift deshalb Ungewissheit sogar als Chance, etwa sich weiterzubilden über die Gefahren des Virus und so Risikokompetenz zu erlangen. Denn allein die aus der eigenen Informiertheit hervorgehende Gewissheit schützt vor einer Vereinnahmung durch verzerrte Meinungen anderer, wie sie etwa durch Corona-Leugner verbreitet werden. Marie Curie hat einmal gesagt, man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss es nur verstehen. Sich zu fürchten heißt, sich von anderen treiben zu lassen, sagt Gigerenzer. Die eigenen Widerstandskräfte lassen sich überdies stärken. Ein intaktes soziales Umfeld reduziert die Angstbelastung wie auch die Beibehaltung erworbener Routinen. Ein gesunder und aktiver Lebensstil fördert außerdem die Resilienz. Corona mag bleiben, das eigene Erleben dominieren muss das Virus nicht.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde! DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.